Sommer, Sonne und plötzlich fühlen sich die Beine an wie Blei. Der Kreislauf läuft auf Sparflamme und selbst der Gang zum Supermarkt, der wird manchmal anstrengend. Was Hitze in unserem Körper auslöst, wie wir richtig trinken, essen und uns natürlich vor der Sonne schützen. Darüber sprechen wir heute und natürlich auch darüber, wann man Beschwerden wirklich ernst nehmen muss, Alex.
Thorsten, super wichtiges Thema, weil gerade wir hatten ja letzte Woche diese extreme Hitzephase und der Juli und der August kommen ja noch, also die Zeiten, wo es vielleicht nochmal 30 Grad oder mehr wird. Und es gibt da ganz viele spannende Aspekte, die viele Leute, glaube ich, gar nicht beachten. Also das Timing, wann sollte ich trinken, wie viel muss ich überhaupt trinken, sollte ich trinken, wenn ich Wassereinlagerung habe? Also ich glaube, es gibt da ganz viele spannende Aspekte, die wir unbedingt mal uns näher anschauen sollten.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nicolai.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Man hört ja ganz oft diesen Spruch, ich vertrage die Hitze nicht. Was passiert denn bei diesen hohen Temperaturen, wie wir sie kürzlich erst hatten im Körper, Alex? Und warum geraten Kreislauf, Schlaf, ja natürlich auch die Konzentration und unsere Leistungsfähigkeit so schnell unter Druck als an, ich sag mal, normalen Tagen?
Unser Körper ist ja eigentlich darauf ausgelegt, so eine stabile Temperatur zu haben von so circa 36 bis 37 Grad. Spannend ist aber, und das wissen, glaube ich, ganz viele auch da draußen nicht, dass die Hände und Füße oft nur eine Temperatur haben von so 20, 25, vielleicht maximal 30 Grad, je nach Umgebungstemperatur. Und wenn es dann natürlich draußen heiß wird, fängt der Körper an, eine gewisse Art der Überhitzung zu entwickeln und will natürlich dann gegen anwirken. Und der wichtigste Faktor ist nun mal die Wärmeabgabe über die Haut. Und dabei werden die Blutgefäße erweitert, mehr Blut fließt in diese Peripherie, also in Haut und Extremitäten, damit diese Wärme einfach abgegeben werden kann. Und hier entsteht halt einfach das große Problem. Wenn viel von diesem Blut in der Haut, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, versackt, steht es einfach dem zentralen Kreislauf nicht mehr zur Verfügung. Das Herz muss schneller schlagen, der Blutdruck muss stabil gehalten werden. Und das ist der Moment, wo viele Menschen einfach merken, auch gerne durch einen erhöhten Puls oder leichte Schwindelgefühle, dass sie Kreislaufprobleme bekommen. Und dann muss der Körper natürlich auch mit der Kühlung beginnen, durch das Schwitzen. Also du merkst schon, der Körper hat dann relativ viele Aufgaben auf einmal zu tun, wenn es außenrum heiß wird. Und dann hat er wirklich diese Temperaturgradienten, also von Oberfläche der Haut vielleicht nur so 20, 25 Grad hinzu, was hatten wir letzte Woche, knapp 40 Grad und dann fängt er an zu arbeiten.
Mhm. So ein typisches Sommerthema sind ja schwere, müde oder auch geschwollene Beine. Das kommt ja bei den meisten Menschen dann auch abends vor, wenn man sich mal zur Ruhe setzt oder auf dem Sofa liegt, Fernsehen gucken möchte. Warum verstärkt denn Hitze genau diese Beschwerden innerhalb der Beine so extrem oder so deutlich?
Ja, das hat eigentlich mit der Kombination aus Gefäßen zu tun, mit unserer Schwerkraft zu tun und Flüssigkeitsverschiebungen. Bedeutet, wenn es heiß wird, erweitern sich ja deine Blutgefäße, um die Wärme über diese Haut abzugeben. Das betrifft aber natürlich nicht nur die Haut am Oberkörper, sondern logischerweise auch die Gefäße in den Beinen, wo das ganze Blut dann quasi versackt. Und gleichzeitig arbeitet halt dieses venöse System, also der Rücktransport des Blutes in Richtung Herz, gegen die Schwerkraft. Und wenn jetzt natürlich diese Gefäßspannung nachlässt, wird dieser Rückfluss natürlich noch schlechter. Bedeutet, Ergebnis ist, dass in den Beinvenen sich das Blut staut und die Flüssigkeit im umliegenden Gewebe einfach auch leichter Druck aufbaut. Und dann entstehen leider genau diese typischen Symptome. Dann habe ich schwere Beine, dann habe ich ein Spannungsgefühl und halt leider dann auch oft am Abend diese sichtbaren Schwellungen, gerade so im Knöchelbereich, was viele kennen, wenn sich so die Socken ausziehen, Thorsten, vielleicht hast du das schon mal gesehen, wenn dann so die ersten Schwellungen da unten so entstehen.
Dann malen sich diese schönen Muster ab, ne? Das meinst du, ne?
Genau, so. Wenn man dann merkt, so, oh, da ist so ein kleiner Rahmen, der sich da von der Socke abzeichnet. Aber wie ist denn das bei dir, Thorsten? Bewegst du dich denn im Alltag, im Sommer genauso viel wie im Winter oder bist du da dann eher der, der auf der Liege liegt? Wie bist denn du da so? Hast du das Gefühl, du bewegst dich mehr oder weniger im Warmen?
Also ich würde mal sagen langsamer vielleicht. Ich würde jetzt nicht sagen weniger, denn ich finde gerade die Bewegung, die braucht man auch, denn wenn man zu lange liegt, dann merkt man es erst recht, was die Hitze so mit dem Körper macht. Dann fühle ich mich auch einfach immer ein bisschen schlapper. Also von daher gehe ich dann schon mal lieber so ein bisschen auf und ab oder einfach auch mal in den Schatten, um mich so ein bisschen in Bewegung zu halten, weil ich habe den Eindruck schon, dass die Bewegung dann auch ein bisschen hilft.
Ja, definitiv schon mal ein guter Ansatz, weil ein wichtiger Punkt ist halt gerade diese Bewegung, aber im Sommer bewegen sich viele Menschen, leider oft aber auch unbewusst, wesentlich weniger intensiv oder sitzen länger, liegen ein bisschen mehr rum, ich bin mal ganz gemein, weil es einfach anstrengender wirkt und dann ist natürlich dieser Muskelpumpeffekt in den Beinen nicht so großartig gegeben Und diese Unterstützung, die ich halt durch Bewegung hätte, die du gerade schon angesprochen hast, fällt halt dann so ein bisschen ab. Und so trifft quasi Hitze mehrere Systeme gleichzeitig. Also diese Gefäßerweiterung steigt, der Rücktransport wird schwieriger, die Muskelpumpe ist weniger effektiv. Ja, und dann hast du halt am Ende leider des Tages die Quittung, dass der Körper sagt, so, jetzt habe ich geschwollene Beine.
Also Bewegung ist schon mal ganz gut. Oder ich sag mal so dieses auf die Zehenspitzen wieder absetzen die Füße, ne, so ein bisschen dieses Hoch- und Runterwibbeln ist ja auch mal ganz gut, um so ein bisschen Bewegung und den Blutfluss zu aktivieren. Es gibt ja auch so verschiedene Methoden, wo Menschen, die da Probleme mit haben, versuchen gegen anzugehen. Das eine ist die Beine hochlagern. Also klar, abends beim Fernsehen gucken, einfach mal die Beine aufs Sofa legen. Oder viele machen es ja auch so, dass sie nachts, wenn sie im Bett liegen oder ins Bett gehen abends, die Beine einfach so ein bisschen höher lagern als den Rest vom Körper. Und dann gibt es natürlich noch das kalt abduschen, die Kompressionsstrümpfe. Also es gibt eine Menge, was man tun kann. Aber lass uns mal gerade beim Thema Beine hochlegen vielleicht anfangen. Wie sinnvoll ist das?
Du hast, glaube ich, gerade schon den wichtigsten Punkt genannt, nämlich sie erhöht ablegen. Denn viele Leute denken jetzt mit Beine hochlegen, ich lege mich aufs Sofa. Nee, der entscheidende Punkt ist ja, ich will ja etwas gegen die Schwerkraft tun. Also dieser Druck in den Beinvenen, der sinkt ja ab und Flüssigkeit kann leichter abfließen, wenn man die Schwerkraft quasi umgekehrt nutzt. Das heißt, besonders effektiv ist es dann, wenn ich die Beine über Herzhöhe lagere. Also nicht nur leicht erhöht auf dem Sofa, sondern noch eine Etage höher am besten. Ob man die jetzt extra auf den Stuhl legt oder ob man sich eher auf den Boden legt und die Beine auf eine leichte Erhöhung, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass ich eine Erhöhung habe über das Herzniveau, weil es dann dem Körper es wesentlich leichter macht, das Ganze zu erreichen. Hast du denn schon mal diese anderen Sachen ausprobiert, sowas wie Wechselduschen oder sowas, Thorsten? Hast du sowas schon mal gemacht?
Ja, das Kaltabduschen finde ich sehr gut. Das hilft wirklich mal. Also ich mache das ganz gerne abends, wenn ich unter die Dusche gehe, so ganz zum Schluss mal wirklich auf eisekalt und so ein bisschen die Waden dann auch so abduschen. Oder was ja auch hilfreich ist, wenn man so einen kleinen Pool im Garten stehen hat und es ist frisches, kaltes Wasser drin, dann mal so ein bisschen durch die Gegend kneipen und einfach mal im kalten Wasser bewegen. Also das finde ich zum Beispiel extrem entspannt.
Kneipen für zu Hause, perfekte Idee. Kann ja dann auch die ganz kleine Variante sein. Entweder die schöne Variante mit dem eigenen Pool oder die kleine Variante in der Dusche. Aber all diese kalten Reize, wie zum Beispiel das kalte Duschen, die Wechselduschen, wirken halt ganz stark in einer Form von Gefäßreaktion. Und das ist super, weil die Kälte führt zu so einer Vasokonstriktion, klingt kompliziert, heißt einfach nur, die Gefäße ziehen sich zusammen. Dadurch wird dieser Rückstau reduziert und das Gewebe einfach entstaut. Also das heißt, dieser Wechsel aus warm und kalt sorgt einfach für eine gute Gefäßelastizität. Und das ist ganz oft ja ganz schnell super angenehm. Wichtig ist aber dabei, lieber regelmäßig und moderat anstatt super eiskalt. Es geht da einfach nur darum, dass ich so einen leichten Wechsel habe. Ich brauche da nicht die Eistonne haben und dann 40 Grad oder so, sondern da reicht es auch, wenn ich in normale, moderate Bereiche reingehe von vielleicht 20 Grad oder ähnliches. Also deutlich kälter als Duschtemperatur, aber nicht eisekalt. Das kann da schon ganz viel helfen. Und natürlich diese zusätzlichen Tools, wie all diese Geschichten, wie Kompressionsstrümpfe oder ähnliches, sind im Sommer natürlich richtig sinnvoll. Auch wenn sie vielleicht erstmal unbequem wirken, aber sie erhöhen ja quasi wie von außen den Druck auf die Venen und verhindern einfach, dass sich Blut und Flüssigkeit in den Beinen stauen. Und gerade bei Menschen, die ganz viel sitzen, kennst du ja selber, Thorsten, wenn du im Dreh bist oder wenn du im Auto sitzt oder wo auch immer, ist das einfach einer der einfachsten Hebel. Man sollte sich dahingehend halt nur beraten lassen, was so die Passform und ähnliches angeht. Und dann bist du da eigentlich schon auf einer ganz guten Seite. Aber der wichtigste Punkt, Thorsten, hast du gerade eben selber schon reingebracht, die Bewegung. Was machst du denn, wenn du das Gefühl hast, ich habe schwere Beine?
Ich hänge mich wie so eine Fledermaus kopfüber in die Decke. Das hilft immer. Nein, Quatsch. Also ich, die Bewegung, also ich finde Treppenlaufen dann mal ganz angenehm, wenn man jetzt im Haus ist, es vielleicht nicht gerade zu heiß ist, also so in kühleren Räumlichkeiten. Oder tatsächlich einfach mal so eine Runde, wie jetzt am Wochenende auch, einfach mal eine Runde durch den Garten gehen oder im besten Fall eine Runde spazieren gehen. Ich schaue da nur immer, dass ich so ein schattiges Plätzchen oder einen schattigen Weg finde und das finde ich ist dann schon mal sehr angenehm. Ja, und dann finde ich auch so Dehnübungen für die Beine mal ganz angenehm. Da gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten, sich so ein bisschen zu mobilisieren. Und wenn man sich bei der Hitze nicht zu sehr anstrengt, finde ich, kann das auch eine Menge bewirken. Zumal, wenn man die Beine eben nicht nur im Laufen bewegt, sondern vielleicht darüber hinaus noch so ein paar gezielte Übungen macht.
Du bist komplett auf dem richtigen Weg. Finde ich auch schon richtig gut. Allein die Bewegung macht schon einen riesengroßen Unterschied. Weil der wichtigste Hebel ist wirklich Bewegung. Können sich vielleicht viele nicht vorstellen und klar ist das im Sommer auch anstrengend. Und es geht ja auch genau darum, was du gerade eben schon meintest, nicht um intensiven Sport, sondern einfach eine Form von, nennen wir es mal, venenfreundliche Aktivität. Also das klassische Gehen, Spazieren gehen, Treppen steigen. Und eine ganz wichtige Sache, die ich immer machen würde oder ich meinen Klienten mit an die Hand gebe, einfach 2-3 Stockwerke zu gehen und dann aktiv die Muskelpumpe in den Waden zu nutzen. Thorsten, kennst du bestimmt auch, dass man sich nur vorne mit den Ballen auf so eine Treppenstufe stellt und dann langsam runtergeht und sich hochdrückt, also quasi nur auf die Zehenspitzen hoch und runter drückt. Denn allein das sorgt schon dafür, diese Pumpe extrem gut anzuwerfen und quasi all das Versackte, was im Körper so runtergeflossen ist, wieder nach oben zum Herz zurückzupumpen. Deshalb das bitte unbedingt machen. Ich würde einfach 2-3 Stockwerke gehen und dann auf der letzten Stufe noch so 20-30 Mal sich nur vorne mit den Zehenspitzen auf die Treppenstufe stellen und dann hoch und runter drücken. Das wirkt wirklich Wunder.
Das stimmt, das habe ich auch schon mal ausprobiert, aber ich kann nur empfehlen, das wirklich barfuß zu machen. Ich habe es mal mit Strümpfen gemacht und bin dann genau bei der Übung nämlich abgerutscht und meine Zehen, die waren gefühlt danach doppelt so dick wie vorher. Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil das tut ja auch weh. Wir haben eine Holztreppe, eine offene Holztreppe und ich bin abgerutscht und es hat sau weh getan.
Gut, da sollte man vielleicht nochmal differenzieren, aber die Idee war schon mal gut.
Genau, also der Ansatz zählt, ne? Der Wille, ne? Die Umsetzung, die kann ja dann immer noch besser werden, ja. Ja, jetzt sind die schweren Beine natürlich für viele erstmal so das normale Sommerphänomen oder normale Beschwerden im Sommer, aber es gibt ja nur auch Warnzeichen, also es können diese Schwellungen sein, es können vielleicht sogar stärkere Schmerzen sein oder dass man sieht, ui, die Beine, die werden richtig rot an der Stelle. Wann ist so der Punkt, wo du sagst, also jetzt sollte man es vielleicht doch mal ärztlich abklären lassen und nicht nur so als normale Sommerbeschwerden abtun?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier, wirklich klar zu trennen zwischen, ich habe mal ein bisschen schwere Beine oder ich habe eventuell wirklich ein potenziell ernstes Gefäßproblem. Denn diese typischen schweren Beine, ich glaube, das ist relativ gut nachvollziehbar oder hatte jeder vielleicht schon mal, die sind halt meistens beidseitig, also in beiden Beinen gleichzeitig vertreten, kommen eher am Abend, verbessern sich meist durch Hochlagern und vor allem haben so eine Art von Druck- oder Spannungsgefühl in den Beinen. Ich glaube, das umreißt dieses Thema erstmal am besten. Das wichtigste Warnsignal ist nämlich jetzt genau das Gegenteilige davon, wenn es einseitig ist. Also das heißt, wenn nur ein Bein deutlich dicker ist als das andere, kann das wirklich zum Beispiel auf, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist am Ende des Tages so, auf zum Beispiel eine Thrombose hinweisen, also ein Blutgerinnsel in seiner tiefen Vene. Und gerade wenn das zusätzlich einhergeht mit Schmerzen in der Wade, die sich gerade zum Beispiel auch beim Gehen oder durch Druck verstärken, sollte man das unbedingt näher untersuchen lassen. Und kritisch ist dann halt auch, wenn sowas entsteht wie eine Rötung oder eine klassische Überwärmung von einem Bein. Und das spricht nämlich leider oft dafür, dass in diesem Gewebe eine Entzündungsreaktion stattfindet oder dieser venöse Abfluss einfach gestört ist. Und gerade dann, wenn so ein Spannungsgefühl einhergeht oder so eine extrem harte Muskulatur, sollte man das unbedingt abklären lassen. Und was ich auch noch wirklich beachten würde, wenn plötzlich diese Beschwerden auftreten, ohne so einen klassischen, klaren Auslöser, also wenn es jetzt nicht im Laufe des Tages so ganz langsam entwickelt und unauffällig ist, sondern wenn das wirklich innerhalb weniger Stunden eine deutliche Schwellung zum Beispiel sich ergibt. Und dann gibt es natürlich noch zusätzliche Aspekte. Also wenn jetzt Luftnot entsteht, Brustschmerzen, Kreislaufprobleme, ich will jetzt nicht den Teufel ganz doll an die Wand malen, also eine mögliche Embolie oder ähnliches, dann ist das schon ein akuter Notfall, da muss man sich das genauer anschauen. Ne? Also wir wollen jetzt auch mal das Schlimmste besprechen, um es halt wichtigerweise zu wissen. Aber natürlich, klar, ist das nicht automatisch immer das Schlimmste, was passieren kann, wenn man mal ein bisschen schwere Beine hat.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den etwas angenehmeren Sachen, zum Trinken und zum kühlen Bierchen oder was auch immer. Nee, das kühle Bierchen darf dann auch mal sein, aber es sollte natürlich Wasser sein. Ganz, ganz wichtig bei Temperaturen, die so jenseits der 30 oder sogar in einigen Teilen von Deutschland über 40 Grad waren. Da ist das Wasser natürlich das Beste statt Alkohol, um es nochmal ganz klar zu sagen. Aber wie viel Flüssigkeit brauchen wir denn bei Hitze tatsächlich? Denn ich sag mal, die normale Empfehlung liegt ja so um die 2 Liter pro Tag, also wenn es normal temperiert ist draußen. Aber bei Hitze sieht das Ganze natürlich nochmal anders aus. Wir schwitzen natürlich viel mehr. Woran merkt man denn, ob man zu wenig getrunken hat? Also ich habe so den Verdacht immer bei mir, wenn ich so am Schreibtisch sitze, Treppen laufe und es ist heiß draußen, mal da nach draußen muss, dass mir so ein bisschen schummrig ist. Also wo ich merke, ui, der Kreislauf, der schwächelt gerade so ein bisschen. Ist das so ein typisches Anzeichen dafür, der Körper hat zu wenig Flüssigkeit als Beispiel?
Erstmal als grobe Orientierung, was ihr festhalten könnt, wenn ihr euren Flüssigkeitsbedarf berechnen wollt, weil man sagt ja so grob diese 2-2,5 Liter, um es ein bisschen genauer zu bestimmen, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht ist so eine Hausnummer, an der man sich ein bisschen orientieren kann. Heißt jetzt bei mir 80 Kilo, 30 Milliliter wären 2,4 Liter. So, wiegt einer 100 Kilo, wären es 3 Liter. Wiegt jemand nur 50 Kilo, wären es halt 1,5 Liter. Also das ist das Mindestmaß, was ich auf jeden Fall brauche. Aber logisch, bei Hitze steigt mein Flüssigkeitsbedarf deutlich, weil der Körper durch das Schwitzen natürlich gezielt Wärme abgeben möchte. Und das ist auch kein kleiner Effekt. Also je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder ähnlichem, könnte locker mal 1-2 Liter zustande kommen. Also nur mal ein Beispiel aus der Praxis. Letztes Jahr Australian Open, falls jemand Tennis so ein bisschen verfolgt, hat ein Spieler 4 Liter verloren bei einem Tennismatch. Also 4 Liter Flüssigkeitsverlust und der hat trotzdem parallel noch was getrunken. Der wog aber nachher 4 Liter weniger. Also ein unglaublich hoher Wert. Aber der Körper gibt da meistens schon relativ gute Signale. Was mir ganz wichtig ist dabei, das früheste Signal und das ist auch das einfachste, aber was wirklich jeder kennt, auch wenn es noch so banal ist, die Farbe des Urins. Ist der deutlich dunkler und konzentrierter als sonst, ist das einfach ein Hinweis, dass der Körper gerade probiert, Wasser zu sparen, weil er es woanders braucht. Alle anderen Sachen, die danach kommen, sowas wie Kopfschmerzen, Konzentration, die runtergeht, Müdigkeit, leicht erhöhter Puls, sind dann meistens erst Anzeichen, die ich danach merke. Deshalb die einfachste Sache ist wirklich nur Farbe vom Urin. Und alle anderen Sachen, die danach kommen, sind dann eher die Folgeerscheinung von, ich habe einen gewissen Flüssigkeitsmangel. Und Thorsten, kannst du dir vorstellen, zu wie viel Prozent du aus Wasser bestehst? Einfach nur mal so als Schätzfrage.
Ach, das ist aber total viel, oder? 80?
Ja, nicht ganz so viel, ungefähr 60.
Na gut, ist heiß, ich kann schwer denken gerade.
Ist so warm da draußen. So. Heißt aber, wenn man jetzt 100 Kilo wiegen würde, hätte ich ungefähr 60 Liter Wasser im Körper. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, ab wann man schon Leistungseinbußen hat, das ist schon bei 2%. Wenn mir 2% von 60 Litern quasi fehlen, das sind nur 1,2 Liter, das würde bedeuten, ich habe einen halben Tag nichts getrunken, fängt der Körper schon an mit den ersten Symptomen. Also vielleicht bin ich dann schon automatisch ein bisschen unkonzentriert, habe schon einen trockenen Mund, leichte Schwindelgefühle. Also all das fängt schon an bei 2%. Und ich glaube, deshalb ist das ein ganz spannender Aspekt, das rechtzeitig zu beobachten. Und was ich auch unbedingt vermeiden möchte. Thorsten, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass wenn man den ganzen Tag über wenig getrunken hat, dass man dann abends super viel trinkt. Hast du das schon mal gemacht?
Ja, es fällt mir meistens erst dann auf, wenn ich abends Kopfschmerzen kriege. Dann fange ich an zu trinken, aber ich kann das dann eigentlich schwer kompensieren, weil ich dann abends auch nicht mehr so die Mengen trinken kann wie bei Tag. Also heute bestehe ich, glaube ich, wirklich aus 80% aus Wasser, weil ich so unfassbar viel getrunken habe heute. Aber ich finde immer so, abends dann auf einmal viel trinken, kriegt man es nicht wirklich kompensiert.
Spannender Aspekt, weil nämlich genau das sagt auch die Wissenschaft, das funktioniert nämlich nicht wirklich gut. Denn diese Trinkverteilung ist ganz entscheidend. Es bringt nämlich ganz wenig, riesige Mengen auf einmal zu trinken. Denn der Körper, wir sind ja nun mal kein Kamel. Das heißt, der kann nicht so gut auf Vorrat speichern. Deshalb ist es viel wichtiger, über den Tag eine gleichmäßige Zufuhr zu haben, damit die ganzen Funktionen im Körper auch stabil funktionieren. Was Niere angeht, was unser Herz angeht, gerade auch bei älteren Personen. Also das ist ganz wichtig, das über den Tag zu verteilen. Nicht zu denken, ja, heute Abend saufe ich dann halt 2 Liter. Nee, bitte gleichmäßig über den Tag verteilen.
Jetzt habe ich eben schon so ein bisschen mit dem Bier gewitzelt, aber tatsächlich, man sieht es ja in einigen Ferienregionen, da steht dann um 11 oder um 12 schon das große Bier mit auf dem Tisch zur Pommes am Strand oder so. Was sind denn so im Sommer die besten Getränke, die wirklich auch effektiv sind und einen vielleicht so ein bisschen fitter durch einen heißen Sommertag bringen?
Wasser. Also Wasser ist natürlich erstmal die Basis für alles, weil logischerweise das ersetzt die Flüssigkeit, belastet den Stoffwechsel nicht zusätzlich. Und für die meisten Menschen muss man auch wirklich sagen, dass Wasser im Alltag eigentlich ausreicht. Hast du denn ein Wasser, Thorsten, was eher so ein Quellwasser ist, eher so ein klassisches Mineralwasser? Was trinkst du denn so an Wasser?
Also ich achte aktuell eigentlich eher auf ein gutes und wertiges Mineralwasser. Also was auch so ja von den Inhaltsstoffen, von Nährstoffwerten irgendwie auch ganz gut aufgestellt ist. Ist dann vielleicht 1 Euro oder 1,50 Euro teurer, so ein Kasten, aber das bekommt mir am besten.
Sehr gut, gefällt mir. Denn was da spannend ist, wir reden jetzt nicht davon, dass mir 1,5 Liter Wasser fehlt, sondern gerade wenn es jetzt extrem heiß ist, ich will mich körperlich betätigen. Wenn wir längere Hitzephase haben, sprechen wir natürlich auch darüber, dass wir viel Schweiß produzieren. Und dann geht es halt irgendwann nicht mehr nur noch um das Wasser, sondern eben auch um die Elektrolyte. Also um diese ganzen Elemente wie Natrium, Kalium, Magnesium. Und die verlieren wir natürlich auch. Wir verlieren ja nicht nur reines Wasser. Und deshalb ist halt schon entscheidend, das Ganze zusätzlich aufzufüllen. Deshalb plädiere ich auch immer für Mineralwasser, Thorsten, das weißt du. Auch wenn das Wasser vielleicht ein bisschen härter schmeckt. Aber dann habe ich natürlich all diese wichtigen Mineralien damit drin. Ich kann das natürlich auch über eine Saftschorle oder ähnliches ausgleichen. Bitte dann nicht den 100% Saft trinken, sondern vielleicht so ein Mischverhältnis von 1:3. Dann habe ich auch oft so ein bisschen Glucose, klar, ein bisschen Zucker da mit drin, aber halt auch oft noch viele Mineralstoffe. Und dann unterstütze ich natürlich auch nochmal so ein bisschen diesen Elektrolythaushalt in meinem Körper. Und das ist halt schon wichtig. Aber Thorsten, ich weiß ja, du bist ja, wie hast du dich selber genannt, Kaffeetante.
Ja, total.
Wie ist denn das bei dir im Sommer? Trinkst du da genauso viel Kaffee wie im Winter? Ist das da weniger? Wie hältst du das denn so?
Ich würde sagen, es ist gleich. Tatsächlich. Ich trinke morgens 2 große Tassen, dann vielleicht nochmal so, so zwischen 11 und 12 nochmal eine kleinere Tasse und dann gerne mittags im Büro nochmal. Also ich habe meinen Kaffeekonsum schon deutlich eingeschränkt, aber auf meine 4, manchmal 5 Tassen komme ich schon. Im Sommer wie im Winter.
Okay, das ist ja so ein Wert, ne? Wir haben uns ja runtergenordet, also ich weiß ja, von welchen Mengen du kommst. Also so gesehen sind wir da schon auf einem ganz guten Weg. Thema Kaffee ist ja immer noch so ein Mythos. Ja, verliere ich dadurch Wasser, gewinne ich dadurch Wasser? Eigentlich ist es relativ neutral, beziehungsweise mittlerweile sagt man auch, dass das Wasser aus dem Kaffee man schon zur Gesamtbilanz dazurechnen kann. Hängt so ein bisschen von der Konzentration ab. Problematisch ist eher Kaffee indirekt, weil Kaffee wirkt ja leicht harntreibend. Und bei zusätzlicher Hitze wollen wir den Kreislauf ja nicht unbedingt zusätzlich belasten. Also wenn man sehr große Mengen Kaffeetrinker ist, sollte man im Sommer darauf ein bisschen achten. Ansonsten ist das kein Problem. Alkohol, logisch, das ist schon kritisch, weil der erweitert die Gefäße zusätzlich, fördert quasi eher den Flüssigkeitsverlust über die Niere und verschlechtert leider auch die Thermoregulation, muss man halt wirklich sagen. Heißt, der Körper kann schlechter Wärme abgeben und gleichzeitig verliert er halt mehr Flüssigkeit. Also das ist schon für den Sommer nicht unbedingt die beste Variante der Alkohol. Und diese ganzen Elektrolytgetränke, Thorsten, kennst du ja bestimmt auch, die sind eigentlich wirklich nur dann sinnvoll, wenn ich sehr viel Schweiß verliere. Also wenn ich mich gesund und gut ernähre und auf ein gesundes Mineralwasser zurückgreife, schaffe ich das eigentlich über normale Ernährung. Aber klar, wenn ich jetzt da das intensive Tennismatch habe und da wirklich auch 2-3 Liter Wasser ausschwitze, dann ist es fast gar nicht machbar, das mit normalem Wasser auszugleichen. Dann würde ich schon auf so etwas zurückgreifen, weil sonst können gerade beim Sport die Leistungseinbußen schon sehr, sehr groß sein.
Was ist denn eigentlich mit diesen Geräten, ich nenne jetzt bewusst keine Marken, wo man eben Leitungswasser in einen Wasserbehälter füllt und anschließend eben durch einen Druck auf den Knopf Kohlensäure reinballert? Leitungswasser heißt es ja immer, ist eins der am besten untersuchten Lebensmittel. Ich gebe ein bisschen Kohlensäure rein. Wie kann das denn jetzt, sag ich mal, gegen ein gekauftes Mineralwasser anstinken?
Ja, also natürlich den Mineraliengehalt von einem klassischen super Mineralwasser. Also wir reden jetzt von den Top 4, 5. Ich nenne jetzt die Marken nicht unbedingt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das immer gerne schreiben. Im Podcast wollen wir gezielt auf so eine Art von Werbung verzichten. Da kommt es natürlich nicht ran mit dem klassischen Wasser, was jetzt aus der Leitung kommt. Aber, und das ist jetzt auch ein ganz spannender Aspekt, das klassische Leitungswasser ist oft besser als viele von diesen, wie nennen wir die mal, diese weichen Wassersorten. Ich glaube, Thorsten, du weißt, was ich meine, die so ganz weich sind, die im Gaumen sich auch total schön anfühlen. Aber das sind leider ganz oft so Quellwassersachen. Da ist fast gar nichts drin. Also da sind nahezu gar keine Mineralien drin. Selbst schmecken die auch so schön und so weich. Das kann ich alles total verstehen. Da ist zum Glück das klassische Leitungswasser oft auch eine extrem gute Alternative, weil es in Deutschland auch sehr gut kontrolliert wird. Da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Auch Leitungswasser kann man sehr, sehr gut trinken in Deutschland. Da kann ich alle beruhigen.
Lass uns mal aufs Essen gucken. Denn wenn man im Sommer in die Ferien fährt, man sitzt beispielsweise irgendwo am Strand in den Mittelmeerländern, da sieht man ja schon auf den Speisekarten, da werden oft leichte Gerichte angeboten. Fischgerichte mit Gemüse, Salate. Hier in Deutschland jetzt Klassiker WM-Feeling. Man grillt draußen, da kommt das Fleisch auf den Grill, man hat einen dicken Kartoffelsalat mit auf den Teller und fühlt sich danach wie so ein verbrannter Bremsklotz bei 40 Grad in der Sonne und fühlt sich auch nicht so besonders gut. Also was wäre denn sinnvoll, jetzt ernährungstechnisch, also vom Essen her, so ein bisschen den Körper zu unterstützen, dass er besser gegen diese Hitze ankommt?
Bei Hitze verändert sich ja nicht nur dieser Flüssigkeitsbedarf, sondern natürlich auch, wie kann der Körper Nahrung überhaupt verarbeiten? Und das liegt ja auch letztendlich daran, dass die Verdauung erstmal selber Energie kostet, aber auch zweitens, und das ist ein spannender Aspekt, ja Wärme produziert. Und das ist natürlich nicht der Sinn bei hohen Temperaturen eigentlich. Und jetzt geht es dann darum, wie kann ich das vermeiden oder möglichst gut koordinieren im Alltag. Also von der Grundidee her, natürlich ist es praktisch, wenn ich im Sommer auf leichte Lebensmittel zurückgreife, die ich gut verstoffwechseln kann, die sehr wasserreich sind, also gerade die Lebensmittel mit einem hohen Wasseranteil, weil sie natürlich zum einen Flüssigkeit liefern, aber auch gleichzeitig ganz viele Mikronährstoffe. Also ob das nun die Gurken sind, Tomaten, Zucchini, Beeren, Melonen, viele Salatformen. Dadurch habe ich halt dieses ganze Kalium, was ganz wichtig ist, viele sekundäre Pflanzenstoffe und die helfen halt einfach den Flüssigkeitshaushalt in unserer Zelle gut zu stabilisieren. Und was ich unbedingt beachten würde, ist das Thema Proteine. Denn Proteine, weißt du, Thorsten, brauche ich natürlich das ganze Jahr über, aber Proteine sorgen halt für eine extreme Wärmeproduktion im Körper. Deshalb mein kleiner Geheimtipp, Lifehack oder wie auch immer wir es nennen wollen, Proteine möglichst früh morgens zu essen. Weil wenn ich die früh morgens im Sommer esse, ist es ja meistens logischerweise noch nicht so heiß und ich komme damit gut klar, wenn ich da meine Körpertemperatur ein bisschen erhöhe, durch die Proteinzufuhr, anstatt das spät abends zu essen. Weil gerade vorm Schlafen gehen möchte der Körper eine möglichst geringere Temperatur haben. Und gerade für einen guten Schlaf muss der Körper auch ein bisschen die Temperatur absenken. Wenn ich dann vorher ganz viele Proteine reingeballert habe, ist mir eh schon warm und dann kommt noch die Wärmeproduktion durch die Proteine dazu. Und deshalb das als kleiner Lifehack, das am besten nach vorne zu packen.
Für wen ist denn, wenn wir jetzt mal wirklich von der großen Hitze sprechen oder von Hitzewellen, das besonders bedenklich? Also für welche Gruppen von Menschen?
Es gibt schon bestimmte Gruppen, bei denen diese körpereigene Klimaanlage deutlich weniger Leistung hat, um es mal so ein bisschen flapsig auszudrücken. Gerade ältere Menschen. Denn du hast mehrere Probleme im Alter. Zum einen das Durstempfinden nimmt ganz oft bei älteren Menschen leider ab. Dann ist das Herz-Kreislauf-System leider oft nicht mehr so gut. Bedeutet, es passt sich leider nicht mehr so gut auf unterschiedliche Temperaturen an. Und der Körper reagiert leider wesentlich langsamer auf Flüssigkeitsverlust durch Blutdruckabfälle und ähnliches. Dadurch können mal schneller Kreislaufprobleme, Dehydrierung entstehen. Und leider ganz oft damit verbunden, dass die meisten nicht rechtzeitig Durst spüren. Ein ganz großes Problem von älteren Menschen. Dann natürlich kleine Kinder. Auch ein großes Problem, weil sie haben ein ganz anderes Verhältnis von Körperoberfläche zum Körpergewicht. Also das heißt, sie schwitzen relativ schnell und können ihre Körpertemperatur nicht so gut regulieren. Und die vergessen leider auch oft das Trinken. Man muss Kindern das ganz oft sagen und können das nicht so gut steuern. Und klar, Schwangere. Ne? Also schwangere Frauen sind halt leider auch so eine gewisse, nennen wir es mal, Risikogruppe. Das Blutvolumen ist erhöht, der Kreislauf muss eh viel mehr arbeiten, weil er für zwei arbeiten muss. Dann noch ne, die Gefäße, die erweitert werden, dann kann es schon mal leicht zu, sagen wir es mal so, Kreislaufproblemen führen, Wassereinlagerung. Beschweren sich ja leider ganz oft schwangere Frauen drüber, dass sie sagen, ich habe dicke Beine. Also die drei Gruppen, da würde ich schon ein bisschen drauf achten, die dementsprechend gut zu unterstützen.
Und was ist so mit Medikamenten? Also viele Leute müssen ja auch Medikamente gegen diverse Sachen einnehmen, ob es nun wirklich akute Erkrankungen sind oder präventiv. Begleitende Medikamente, ich denke zum Beispiel an Schilddrüsenunter- oder Überfunktionen, Herzkreislauf, Blutdruck etc. Das muss man ja wahrscheinlich auch bedenken.
Bei solchen klassischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinsuffizienzen, also einer allgemeinen Herzschwäche, kommt halt ein entscheidender Punkt dazu, weil das Herz muss bei Hitze logischerweise mehr leisten, weil das Blut gegen diese Gefäßweitstellung ja ist stabil im Kreislauf halten muss. Das heißt, bei einer eingeschränkten Herzleistung kann das schnell zu einer Überlastung führen, zu Blutdruckabfällen. Das heißt, da muss man schon wirklich drauf achten. Und relevant sind natürlich auch Nierenerkrankungen, weil die Niere logischerweise eine zentrale Rolle spielt im Flüssigkeitshaushalt, im Elektrolythaushalt. Und wenn diese Regulation eingeschränkt ist, kann der Körper halt weder Wasser noch Salz sozusagen gut ausgleichen. Und das macht dann schon mal schneller eine Dehydrierung oder ähnliches. Und das hast du natürlich auch oft, wenn du Medikamente nimmst. Also diese klassischen Diuretika, das sind so Entwässerungstabletten oder ähnliches, die viele Leute gerne mal nehmen, um sich ein bisschen leichter zu machen, böse gesagt, oder sie nehmen müssen, kann ja auch oft der Fall sein. Die können natürlich leider nochmal den Flüssigkeitsverlust zusätzlich anheizen. Oder ähnliche Sachen, Blutdruckmedikamente können den Kreislauf weiter senken, sodass bei Hitze schneller mal so Schwindel oder ein Kollaps entstehen kann. Also das sind schon Sachen, wo man wirklich darauf achten muss.
Mhm. Was ja auch immer wieder auffällt, dass Eltern oder Großeltern einfach zu wenig trinken. Und es kostet ja wirklich auch eine Menge Nerven, manchmal sie davon zu überzeugen, dass sie es bitte tun sollen. Also gerade im Sommer, wenn es so heiß wird. Wie kann man denn da unterstützen auch? Gibt es da so kleine Dinge oder Überredungskünste, die du uns jetzt mal hier als Experte verraten kannst? Wie man die Eltern oder auch Oma und Opa dazu überredet kriegt, endlich mal mehr Wasser zu trinken?
Man sollte natürlich erstmal auf so eine gewisse Einschätzung vertrauen. Also gerade ältere Menschen merken halt diese Hitzenprobleme oft später oder halt gar nicht so gut, weil, hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, das Durstgefühl nicht so dementsprechend vorhanden ist. Und die Angehörige sollten sich halt nicht unbedingt auf diese Aussage verlassen, mir geht's gut, passt schon, sondern schon auf diese ersten Anzeichen achten. Also zum Beispiel ungewohnte Müdigkeit, so ein verlangsamtes Sprechen, eine gewisse Unsicherheit beim Gehen, Appetitverlust. Generell, wenn die ne, Eltern, Großeltern vielleicht einen schlappen Eindruck machen. Ich würde da auf jeden Fall darauf achten und unbedingt so eine gewisse Art von Trinkstruktur aufbauen. Also Getränke sichtbar platzieren und griffbereit. Nicht irgendwo verstecken im Schrank, sondern die wirklich da hinstellen. Ich mache das wirklich so, da bin ich auch gemein oder Älteren, gebe ich da auch wirklich sowas mit an die Hand, dass ich sage, so, hier steht jetzt Flasche Wasser, die wird ausgetrunken bis morgen. Wenn ich morgen wiederkomme und die ist nicht leer, musst du die Flasche Wasser trinken und eine neue. Also halt dich ran. So, klingt vielleicht erstmal ein bisschen gemein, hat bei mir aber so im freundesbekannten Familienkreis ganz gut funktioniert. Da ein bisschen, sagen wir es mal so, freundschaftlichen Druck aufzubauen. Das kann man ja ein bisschen netter verpacken. Aber ich glaube, dann wirst du daran erinnert, weil wenn du jetzt eine Flasche ausgetrunken hast, du trinkst am nächsten Tag die nächste Flasche, merkst aber, oh, da ist noch 0,3 drin, das hat wohl meinem Körper gefehlt, dann muss ich das am nächsten Tag quasi hinterher trinken. Und ich glaube, das sind so Sachen, die man unbedingt machen sollte, um einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, das einfach als Routine im Alltag einzubauen.
Ich finde, eine gute Routine ist ja auch einfach, dass man so die Flasche Wasser auf mehrere Einheiten oder Schlückchen verteilt. Also ich finde, es ist wesentlich einfacher, wenn ich gerade mal dran vorbeikomme, mal gerade ein kleines Glas Wasser zu trinken, als ständig im Kopf zu haben, jetzt gleich um 17 Uhr oder um 18 Uhr musst du dir so einen ganzen Liter hier reinballern. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen anstrengend. Ich erinnere mich noch, als Kind hatte ich mal im Freibad einen Sonnenstich. Das war wirklich ganz, ganz unangenehm. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Fußball gespielt, in der Sonne gelegen und irgendwann habe ich halt gemerkt, mir wird irgendwie ganz komisch. Also mit allem, was da so dazu gehört. Aber es gibt ja so gewisse Symptome, die ja auch verschiedene Ursachen haben können. Also nicht nur der Sonnenstich. Es gibt die Kreislaufprobleme, die hast du gerade angesprochen. Es gibt ja auch generell diese Erschöpfung bei Hitze. Aber es gibt ja auch diesen gefährlichen Hitzschlag. Auch das hört man ja auch immer wieder, wenn es heiß ist, wenn Leute in den See oder ins Freibad gehen, dass da was passiert. Welche Symptome sind denn so ein klares Alarmsignal? Also, dass ich selber vielleicht auch so ein bisschen differenzieren kann, wenn es mir schlecht geht. Ui, was könnte das jetzt sein?
Beginnen wir vielleicht erstmal mit den einfacheren Kreislaufproblemen. Das ist ja im Grunde nur eine Reaktion auf diese Gefäßweitstellung und dann ein leicht vermindertes Blutvolumen durch das Schwitzen. Heißt, typisch sind Schwindel beim Aufstehen, eine gewisse Müdigkeit, so eine leichte, nennen wir es mal, Benommenheit oder so ein Wegknicken vom Kreislauf, dass man sagt, oh, mir geht's gerade nicht so gut. Das heißt, die Haut ist schon warm, aber nicht jetzt extrem überhitzt. Ne? Der Betroffene ist auch noch klar ansprechbar. Und da reicht es ja meistens, wenn ich einfach aus der Sonne gehe, mich hinlege, ein bisschen Beine hoch, ein bisschen runterkomme, was trinke, bedeutet ja meistens vollkommen ausreichend. Nächster Step wäre jetzt so diese Hitzeerschöpfung. Das ist schon die nächste Stufe. Da ist einfach der Flüssigkeitselektrolytverlust so deutlich ausgeprägt, dass ich schon stärkere Symptome habe. Also meistens schon Kopfschmerzen, eine gewisse Form von Übelkeit, vielleicht auch schon die ersten Schweißausbrüche, schnellerer Puls. Der Körper ist dann quasi noch in der Lage zu schwitzen, aber, und das ist ganz wichtig, die Temperatur ist erhöht, die Thermoregulation funktioniert noch, es ist aber quasi das Next Level. Und dann muss ich halt wirklich dafür sorgen, schnell in den Schatten zu kommen, eine kühlere Umgebung zu schaffen, um dann etwas dagegen zu tun. Und dann kommt quasi der nächste Schritt, und das ist quasi der Sonnenstich. Aber den kennst du ja schon, Thorsten. Was waren denn so da so deine Symptome, wenn ich daran mal zurückerinnerst in deine Kindheit?
Da war ich, glaube ich, 10. Okay. Ui, also das waren die, also mir war schlecht, mir war übel. Also ich musste mich übergeben. Ich hatte Kopfschmerzen. Und ich meine, dass ich dann auch so Wadenwickel bekommen hätte abends von meinen Eltern. Aber es ist schon ein paar Jährchen her.
Okay. Sonnenstich ist nämlich was komplett anderes sozusagen, denn hier geht es nämlich nicht mehr um den ganzen Körper, sondern eigentlich nur um eine Reizung der Hirnhaut durch diese extreme Sonneneinstrahlung auf den ungeschützten Kopf-Nackenbereich. Und typisch sind halt dann die Sachen, die du gerade eben schon reingebracht hast. Kopfschmerzen, der Nacken hat so ein Gefühl von so einer Steifigkeit, ganz oft eine extreme Übelkeit, Schwindel, manchmal auch so ein Gefühl von Fieber, aber halt wirklich nur am Kopf. Und charakteristisch ist halt wirklich, dass der ganze Körper sich eigentlich relativ normal anfühlt, aber der Kopf überhitzt. Und da ist halt ganz entscheidend, dass ich dafür einen schnellen, kühlen Nacken sorge, für Ruhe, für genügend Flüssigkeit, Schatten. Das sind schon Sachen, die ganz, ganz wichtig sind, dann unbedingt einzuhalten. Und dann kommen wir quasi auch zur gefährlichsten Form danach, der Hitzschlag. Und das ist wirklich ein absoluter Notfall. Denn hier versagt die körpereigene Temperaturregulation. Denn Körpertemperatur steigt oft stark an, manchmal auch wirklich über 40 Grad. Der Körper kann nicht mehr ausreichend schwitzen. Und die typischen Warnzeichen sind ganz oft eine heiße, trockene Haut. Achtung, ist nicht immer der Fall, aber ganz oft ist es das. Eine starke Verwirrtheit, Bewusstseinsstörungen, Krampfanfälle, manchmal sogar Bewusstlosigkeit. Ganz oft auch ein extrem schneller Puls. Die Betroffenen wirken quasi schwer erkrankt, um es mal so einfach runterzubrechen. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Und sobald so neurologische Symptome auftreten, diese Verwirrtheit, Benommenheit, Bewusstseinsstörung, dann ist das ein akuter Notfall. Und dann sollte man auch wirklich einen Notruf absetzen, Personen schnell aus der Hitze holen, kalte Tücher oder ähnliches nutzen, um den Menschen schnell runterzukühlen, aber da nicht großartig lange warten. Dann sollte man wirklich sagen, okay, lieber einmal zu viel schnell Hilfe holen, anstatt dann da das Risiko einzugehen, dass man so einen Hitzschlag sehr, sehr stark erleidet und dann darunter leidet an den Folgesymptomen.
Bevor wir gleich in unseren 5 Tipps nochmal wirklich so ganz praktische Empfehlungen für euren Alltag bei Hitze mitgeben, interessiert mich noch eine Sache, Alex, und darüber müssen wir natürlich reden, wenn wir über Sonne, über Hitze sprechen, Vitamin D. Das braucht unser Körper zwingend. Er kann es aber nur selber herstellen, wenn eben genügend Sonne da ist. Und daher ist ja auch die Frage, wenn man jetzt sagt, ich brauche Sonne für mein Vitamin D, also dann darf ich mich ja eigentlich nicht zu sehr schützen und von oben bis unten mit einer 5 cm dicken Sonnencreme einschmieren. Wie gelingt da so der gesunde Mittelweg zwischen so ein bisschen Tageslicht, Vitamin D-Bildung in meinem Körper und trotzdem ja einem konsequenten UV-Schutz?
Das ist der heilige Gral. Das ist einfach dieser klassische Konflikt im Sommer. Der entsteht aber leider hauptsächlich durch ein Missverständnis, nämlich zwischen Vitamin D-Bildung und Sonnenschutz schließen sich nicht komplett aus, wenn man es richtig macht. Und das ist halt ganz entscheidend zu verstehen. Wie machst denn aber du das, Thorsten? Wenn jetzt der Sommer ist, wie sagst denn du, okay, wie kriege ich genügend Vitamin D, aber wie verkokel ich nicht da draußen und sorge jetzt für Hautkrebs, um es mal zu übertreiben zwischen diesen beiden Extremen?
Puh, also ich versuche meistens morgens, wenn es noch nicht so heiß ist, mich mal so für 10, 15 Minuten der Sonne ohne Schutz auszusetzen und dann aber in den Schatten zu gehen oder wieder reinzugehen. Und dann, klar, wenn ich mich in die Sonne lege, dann nehme ich meistens fürs Gesicht so 50 als Sonnenschutz und inzwischen für den Körper auch. Mir ist aber tatsächlich jetzt erst letzte Woche passiert, dass ich kurz was im Garten machen wollte, mich nicht eingecremt hatte und prompt hatte ich einen Sonnenbrand im Gesicht und auf dem Rücken und auf den Schultern.
Grundsätzlich aber erstmal perfekt, denn so würde ich es auch genauso machen. Erstmal um den Hintergrund zu verstehen. Vitamin D wird ja in der Haut durch eine UVB-Strahlung gebildet. Das heißt, ohne Sonnenexposition läuft diese körpereigene Produktion nicht. Da ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, Ernährung macht da nur ein paar Prozent aus, also damit kommen wir nicht weit mit Vitamin D-reichen Lebensmitteln. Das muss ich durch die Sonne schaffen. Gleichzeitig ist aber natürlich auch genau diese UV-Strahlung der Haupttreiber für eine Hautalterung, für das Hautkrebsrisiko. Also das heißt, der Körper hat hier keinen klassisch eingebauten Schutzmechanismus, der beide Ziele gleichzeitig verfolgt. Das wäre nämlich total cool. Und der entscheidende Punkt ist natürlich jetzt die Dosis und das Timing. Und für die Vitamin-D-Synthese reicht bereits eine kurze Sonnenexposition. Ich brauche natürlich davon schon so ein bisschen Gesicht, Arme, Beine, also nicht nur das Gesicht einmal kurz aus dem Fenster halten, sondern ich plädiere da auch wirklich für, gerade morgens rauszugehen, ich mache das selber auch, so 10 Minuten, wenn ich rausgehe, zum Bäcker gehe oder ähnliches, da habe ich auch noch keinen Sonnenschutz. Das ist oft der Bereich, gerade auch zu der Uhrzeit, weil da die UV-Strahlung noch nicht so krass ist, also in den Randzeiten des Tages, da kann das schon ausreichen, um ausreichend Vitamin D zu produzieren. Und dann ist die körpereigene Produktion eigentlich auch ganz gut gesättigt. Wichtig aber dabei, Thorsten, das weißt du auch, im Winter funktioniert das nicht. Egal wie doll die Sonne scheint, Vitamin D-Produktion funktioniert von O bis O, also von Ostern bis Oktober. Kann man sich so merken, der Rest nicht. Wenn ich in der Zeit nicht genügend Vitamin D habe, muss ich das im Winter supplementieren, muss man unbedingt sagen. Aber ich würde es genauso machen wie du, morgens gerne eine Runde rausgehen, ab in die Sonne und danach, wenn ich weiß, ich bin heute draußen oder jetzt bei dir, du hast draußen einen Dreh oder ähnliches, dann die Sonnencreme und ähnliches auftragen, weil dann bist du garantiert auf der sicheren Seite und dann weißt du auch, ich habe das Ganze gut umgesetzt. Aber auch wichtig dabei zu verstehen, Sonnenschutz heißt ja auch nicht automatisch, ich bin zu 100% geschützt, weil niemand trägt das komplett perfekt auf, also dann kommt ja trotzdem noch ein bisschen was im Körper an, so ist es ja nicht.
Genau. Ja, und damit ihr euch möglichst perfekt schützen könnt, kramen wir jetzt nochmal in unserer Trickkiste, denn du hast noch 5 ganz spezielle Empfehlungen für einen hitzigen Alltag mitgebracht, um es mal so zu formulieren.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1. Beine entlasten durch gezielte kleine Kreislauftricks. Also, zuerst einmal Beine hochlegen, wichtig, über Herzhöhe. Und wenn ihr was Gutes tun wollt, Beine möglichst gut aktivieren. Das heißt, eine Runde spazieren gehen oder die Wadenpumpe zu aktivieren auf eine Treppenstufe, sich aktiv hochdrücken, nur vorne auf den Ballen, sorgt garantiert dafür, euch super zu unterstützen. Tipp Nummer 2, rechtzeitig trinken. Nicht erst spät am Abend. Über den Tag verteilt trinken ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, einfachster Marker ist die Farbe des Urins. Wenn der hell ist, bin ich gut versorgt. Wenn das zu dunkel ist, bitte unbedingt trinken, trinken, trinken und nicht erst spät am Abend. Leicht essen, gerade die wasserreichen Lebensmittel. Bedeutet, die klassischen Geschichten wie Obst, wie Gemüse, leichte Proteine, die entlasten einfach den Kreislauf und die Verdauung wird dann nicht zusätzlich belastet und helfen natürlich gleichzeitig dabei, wenn sie sehr wasserreich sind, bei einer guten Hydrierung über den Tag hinweg. Tipp Nummer 4. Warnsignale ernst nehmen. Gerade wenn es so eine einseitige Schwellung ist in den Beinen, eine gewisse Verwirrtheit, ein Fiebergefühl, starke Kopfschmerzen, Bewusstseinsveränderung, das sind jetzt nicht die klassischen, nennen wir es mal Sommerbeschwerden oder ähnliches, dann sollte man das wirklich bitte unbedingt medizinisch abklären lassen. Und Tipp Nummer 5, ein wichtiger Aspekt, weil viele sich damit nie beschäftigen, Sonnenexposition. Bitte achtet nicht darauf, was die Tagesschau sagt, wie warm es morgen wird oder wie viele Sonnenstunden es gibt. Nehmt euer Handy und schaut auf den UV-Index, denn der zeigt euch an, wie hoch die UV-Strahlung ist und danach sollte ich unbedingt handeln, deshalb das unbedingt beachten, nicht aus dem Fenster gucken und sagen, oh, heute scheint aber die Sonne.
Und wenn es wieder so richtig heiß wird, vielleicht mal diesen Spruch verinnerlichen, ich bewege mich heute nur noch von einem Schatten zum nächsten. So habe ich es letzte Woche zumindest gemacht und trotzdem habe ich einen Sonnenbrand bekommen, weil ich es einmal unbedacht getan habe. Ja, für mehr Themen rund um Gesundheit, Fitness, Ernährung folgt uns unbedingt hier bei Gesund gefragt. Wir sind bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music überall vertreten. Also einfach unseren Podcast abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Empfehlt uns gerne weiter. Ja, und dann sagen wir beide mal, kommt gut durch den Sommer und bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.